Deutschlandfunk, Europa heute.
Heute mit Katharina Peetz. Guten Morgen. In Portugal hatten Parteien am rechten Rand lange Zeit keine Chance. Das hat sich mit der rechtspopulistischen Chega jedoch geändert. Außerdem, der ehemalige italienische Ministerpräsident Conte soll neuer Chef der Fünf-Sterne-Bewegung werden. Und im Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder will die EU das Internet besser nach Bildmaterial durchsuchbar machen. Das sind unsere Themen in den nächsten 20 Minuten. Schön, dass Sie dabei sind. In Portugal tritt heute der Staatspräsident Marcelo Rebelo de Sousa seine zweite Amtszeit an. Ende Januar war der liberal-konservative Rebelo de Sousa mit mehr als 60% der Stimmen wiedergewählt worden. Doch die Wahl war auch ein Erfolg für die rechtspopulistische Partei Chega. Chega heißt übersetzt »Es reicht«. Ihr Kandidat, der Parteivorsitzende André Ventura, kam auf fast 12% der Stimmen und belegte knapp hinter der sozialistischen Kandidatin den dritten Platz. Bis vor kurzem wäre das noch undenkbar gewesen. Rechtspopulistische Parteien erhielten in Portugal, anders als in anderen europäischen Ländern, lange Zeit kaum Unterstützung. Mit dem überraschenden Aufstieg von Chega scheint sich das zu ändern. Thilo Wagner mit den Einzelheiten.
Siegesstimmung in der Wahlnacht Ende Januar im Lager der rechtspopulistischen Partei Chega. Der Parteivorsitzende und Präsidentschaftskandidat André Ventura richtet eine klare Botschaft an die anderen Parteien in Portugal. Es hänge von Chega ab, ob in Zukunft eine konservative Regierung an die Macht zurückkehren werde. Ventura hat mit seiner Partei bei den letzten Präsidentschaftswahlen einen beeindruckenden Erfolg verbucht. Fast 500.000 Wählerinnen und Wähler haben für die Rechtspopulisten gestimmt und damit stieg im Vergleich zu den Parlamentswahlen von 2019 der Anteil der Stimmen von 1,3 auf 11,9%. Lange Zeit war Portugal eines der wenigen europäischen Länder, in dem radikale Parteien am rechten Rand keine Chance hatten. Doch mit André Ventura hat sich nun ein politischer Anführer hervorgetan, der immer mehr Zuspruch bekommt. Ich kann die Wahrheit nicht verschweigen. Wenn mir Leute vorwerfen, ich sei rechtsextrem, rassistisch und radikal, was soll ich dann machen? Soll ich dann schweigen? Nein, wenn ich ein Problem sehe, dann benenne ich es, sagte Ventura in einem Interview mit dem Deutschlandfunk. Die Diskriminierung von Minderheiten gehört zu seinem politischen Programm. Er hat die Abschiebung von zwei prominenten schwarzen Portugiesen gefordert und er plädierte für eine Zwangsisolierung von Sinti und Roma, um die angeblich hohe Zahl von Corona-Infektionen zu kontrollieren. Der 38-Jährige kommt ursprünglich aus der Mitte-Rechtspartei PSD, doch mittlerweile setzt Ventura den Rassismus bewusst ein, um auch im rechtsradikalen Lager auf Stimmenfang zu gehen. Das sagt der Journalist Ricardo Cabral Fernandes, der in einem Bericht über Rechtsextremismus in Europa die Entwicklungen in Portugal untersucht hat. André Ventura gibt dem Rechtsextremismus eine Stimme. Er wirkt wie ein Lautsprecher für die Schlüsselerzählung der Rechtsextremen, also der Antikommunismus, der Rassismus, die Diskriminierung gegenüber LGBT, der Ruf nach Gesetz und Ordnung und die Vorstellung, dass es in Portugal gar keinen Rassismus gebe. Die Partei Chega nutzt all diese Ideen aus. Damit schafft es die Partei, ehemals zerstrittene Splittergruppen der rechten Szene hinter sich zu vereinen. Führende Rechtsradikale wie der mehrfach verurteilte Gewaltverbrecher und Gründer der Neonazi-Gruppe Hammerskins, Mario Machado, haben die Partei öffentlich unterstützt. Und in der Polizisten-Protestbewegung Movimento Zero, die sich im Internet und auf Demonstrationen mit Symbolen der rassistischen White Supremacy-Ideologie identifizieren, finden die portugiesischen Rechtspopulisten großen Zuspruch. Der Chega-Vorsitzende André Ventura beteuert zwar, dass Rechtsextreme keine Führungspositionen in seiner Partei übernehmen werden, Aber die Wirklichkeit sieht anders aus. Einer seiner engsten Mitarbeiter pflegte enge Beziehungen zu portugiesischen Neonazis und der Vizepräsident der Partei gehörte in den 1970er Jahren einer rechtsradikalen Terrorgruppe an. Schegers enge Verbindungen zur rechtsextremen Szene hätten auch eine direkte Wirkung auf die portugiesische Öffentlichkeit, sagt der Journalist Fernandes. André Ventura ist ein Sprachrohr für rechtsextreme Positionen und das fördert gleichzeitig rechtsextreme Gewalt. Es herrscht in der Szene ein Gefühl der Straffreiheit und die Vorstellung, dass man rechtsextreme Positionen problemlos ausdrücken kann, zum Beispiel in den öffentlichen Verkehrsmitteln und allgemein im Alltag. Hassreden werden so zu einem Stück Normalität. Diese ernüchternde Bestandsaufnahme stellt auch die gemäßigten konservativen Parteien in Portugal vor große Probleme. Die liberal-konservative größte Oppositionspartei PSD führt auf den Azoreninseln bereits eine Minderheitsregierung, die auf Schegers Unterstützung angewiesen ist. Laut jüngsten Umfrageergebnissen hätte die PSD auf nationaler Ebene tatsächlich nur eine Chance, die Regierung zu übernehmen, wenn sie Scheger und ihr rechtspopulistisches Umfeld mit ins Boot nimmt.
Thilo Wagner über die wachsende Zustimmung der rechtspopulistischen Partei Scheger in Portugal. Seit einigen Wochen ist die neue italienische Regierung unter Mario Draghi im Amt. Die vorherige Regierung unter Giuseppe Conte war mitten in der Pandemie am Streit um die Gelder aus dem Corona-Aufbaufonds der Europäischen Union zerbrochen. Der neue Ministerpräsident Draghi steht nun einem breiten Bündnis aus rechten und linken Parteien vor. Doch es kriselt weiter. Ende der vergangenen Woche ist der Chef der Sozialdemokraten Nicola Zingaretti zurückgetreten. Ein schwerer Schlag für die frisch gebildete Regierung. Und auch die populistische Fünf-Sterne-Bewegung, die größte Parlamentspartei, ist weiterhin auf der Suche nach einem neuen Kurs und neuer Führung. Dabei könnte sie einen alter Bekannter unterstützen. Giuseppe Conte könnte ihr neuer Vorsitzender werden. Wie steht es damit um die Zukunft der kriselnden Partei? Und welche Chancen hat der ehemalige Ministerpräsident Conte auf ein Comeback in die aktive Politik? Jörg Seiselberg berichtet aus Rom.
Nicht mehr Angela Merkel oder Emmanuel Macron sind aktuell seine Gesprächspartner, sondern Jurastudenten. Statt aus dem Palazzo Chigi im Zentrum Roms die Geschicke Italien zu lenken, unterrichtet Giuseppe Conte wieder Privatrecht an der Universität Florenz. Doch Conte arbeitet an seinem politischen Comeback.
Conte, der jetzt sehr jäh zurückgefallen ist von der großen internationalen politischen Bühne, Führer eines G7-Landes zum ehrenwerten Amt und Profession eines Universitätslehrers. Also er hat natürlich auch großes Interesse, wieder am großen Spiel auch mit dabei zu sein.
Sagt Tobias Merschel, Politikwissenschaftler und Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung in Rom. Wo in Italiens Politik Conte wieder mitspielen will, hat er bei seinem Abschied aus Rom angedeutet. Besonders ein Satz ist hängen geblieben aus seinem Statement als scheidender Regierungschef, gerichtet an die Fünf-Sterne-Bewegung. Ich wende mich an die Freunde der Bewegung. Ich bin da und ich werde da sein. Wann immer ihr mich braucht, so der unausgesprochene Nachsatz. In diese ausgestreckte Hand des als Regierungschef populär gewordenen Contes hat Beppe Grillo jetzt eingeschlagen. Der Fünf-Sterne-Gründer stellt als sogenannter Garant parteiintern nach wie vor die Weichen. Jetzt hat Grillo Conte angeboten, die Führung der Partei zu übernehmen. Die einstige Protestbewegung, erklärt der ehemalige Fünf-Sterne-Minister Spadafora in einem Interview mit dem Fernsehsender La Sette, sei dabei, sich festere Strukturen und klare Regeln zu geben. Grillo wird diese Rolle Giuseppe Conte übertragen. Und wenn Conte Ja sagt, dann wird er diese Entwicklung lenken. Conte würde so nicht als Einzelkämpfer auf die politische Bühne zurückkehren, sondern gleich als Führer der Partei, die im Parlament nach wie vor stärkste Kraft ist. Für Conte eine attraktive Perspektive, aber auch aus Sicht der Fünf-Sterne-Bewegung, sagt Merschel und verweist auf die aktuelle politische Stimmung im Land.
Fünf Sterne würden nach Umfragen unter einer Führung von Conte um die 22% bekommen und ohne Conte um die 15%. Das heißt, Fünf Sterne würden stark davon profitieren.
Conte würde allerdings eine Partei übernehmen, die in einer tiefen Krise steckt. Die Beteiligung an der neuen Regierung Draghi hat die Fünf Sterne innerparteilich zerrissen. Mehrere Parlamentarier votierten gegen Draghi. Der Führer des Fundamentalistenflügels, Di Battista, hat die Partei verlassen. Conte als Moderator aus Regierungszeiten erprobt wird zugetraut, die zerstrittenen Strömungen zusammenzuführen und das ökologisch-soziale Profil der Partei zu stärken. Für den in Umfragen nach wie vor hochbeliebten Conte sei der Einstieg in die Tagespolitik aber auch nicht ohne Risiko, glaubt Merschel.
In der Corona-Zeit war er etwas so wie ein über den Parteien stehender, sehr präsidial regierender Ministerpräsident, der sich nicht wirklich in die Niederung des Parteienwettbewerbs gegeben hat. Wenn er jetzt Parteivorsitzender wird, muss er stärker Position beziehen. Das wird sein Bild verändern, seine Rolle verändern. Aber ist für ihn eigentlich die einzige Möglichkeit, wieder zu einem aktiven Player auch in der italienischen Politik zu werden.
Conte und die Fünf-Sterne-Bewegung eine sich anbahnende politische Ehe, von der sich beide Partner Gewinne hoffen. In den italienischen Medien wird bereits darüber spekuliert, die Fünf-Sterne könnten sich unter der Führung Contes auf europäischer Ebene der sozialdemokratischen Parteienfamilie anschließen. Merschel von der Friedrich-Ebert-Stiftung in Rom aber verweist unter anderem darauf, dass die Fünf Sterne vor nicht allzu langer Zeit im Europaparlament mit dem EU-Gegner und Brexit-Befürworter Nigel Farage in einer Fraktion gesessen haben.
Ich glaube, da ist noch ein gewaltiges Stück des Weges, den die Fünf Sterne zurücklegen müssen, bevor man sie wirklich als eine progressive, sozialdemokratische, demokratische Kraft im Sinne der europäischen S&D-Fraktion definieren kann.
Für die Demokratische Partei, die in Italien bislang den sozialdemokratischen Teil der Parteienfamilie repräsentiert, ist die aktuelle Entwicklung nicht ohne Risiko. Vor allem sie würde laut Umfragenstimmen verlieren an eine von Conte geführte Fünf-Sterne-Bewegung.
Jörg Seiselberg über den ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte, der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung werden könnte. Missbrauchskomplex Münster verkündet das Landgericht Münster gleich um 11 Uhr ein weiteres Urteil. Ein Mann aus Aachen muss sich wegen mehrfachen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern an verschiedenen Orten verantworten. Sexualisierte Gewalt gegen Kinder aufzudecken und die Verbreitung von entsprechendem Bildmaterial im Internet zu verhindern, das versucht die EU mit einer neuen Übergangsregelung für Zugriffe auf die Online-Kommunikation. Bislang hatten Firmen wie Google oder Facebook Nachrichten auf bestimmte Inhalte hin scannen dürfen. Diese Regelung war jedoch Ende des vergangenen Jahres ausgelaufen. Nun streiten die EU-Institutionen im Trilog über eine Neuregelung. Parlamentarier warnen zum Teil vor der flächendeckenden Durchleuchtung, die mit einer entsprechenden Software verbunden sein könnte. Paul Vorreiter erklärt die Hintergründe der Debatte.
Es ist ein heikles Thema in einem schwierigen Spannungsfeld. Wie lassen sich Fotos und Videos missbrauchter Kinder im Internet bekämpfen, ohne einer flächendeckenden und anlasslosen Durchleuchtung von Chats Tür und Tor zu öffnen? Länder, Kommission und EU-Parlament streiten heute im sogenannten Trilog, also einer Art Vermittlungsausschuss, über eine Übergangslösung, mit der Firmen wie Google und Facebook Nachrichten auf bestimmte Missbrauchsdarstellungen scannen dürfen sollen. Notwendig geworden ist sie deshalb, weil eine Regelung dazu Ende vergangenen Jahres ausgelaufen war. Mit einschlägigen Folgen, wie die CDU-Europaabgeordnete Lena Dupont erläutert.
Die Konsequenzen können wir leider heute schon sehen. In einem Umfeld, wo wir fundamental auf die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern angewiesen sind, allein für die ersten Monate dieses Jahres können wir einen Rückgang von 46% bei Hinweisen auf Missbrauchsdarstellung feststellen. im Hinterkopf haben, dass es immer um das Schicksal von Kindern geht, ist das ein Rückgang, den wir so nicht stehen lassen können.
Bei dem Verfahren durchleuchten Tech-Firmen verschickte Nachrichten auf Bilder und Videos, die bereits bekannt und mit einer Art digitalem Fingerabdruck versehen sind. Die gelangt dann zum Beispiel an das US-Zentrum für vermisste und ausgebeutete Kinder, NCMEC. Das wiederum prüft sie automatisiert und reicht sie gegebenenfalls Behörden weiter. Ein unverhältnismäßiges und fehlerhaftes Verfahren, kritisiert der Piratenpartei-Abgeordnete Patrick Breyer.
Schon heute werden so jede Woche von US-Konzernen Hunderte von Internetnutzern zu Unrecht wegen angeblicher Kinderpornografie vollautomatisiert angezeigt. Mit teils schlimmen Folgen für Familien. Legale Nacktfotos können so bei Facebook-Moderatoren auf der ganzen Welt oder der Polizei landen, wo sie nicht hingehören. In vielen Fällen werden auch Minderjährige kriminalisiert, die einfach unbedacht Inhalte teilen.
Ein Vorschlag der EU-Kommission aus vergangenem Herbst gab den Firmen weitere Mittel an die Hand. Der Vorschlag betraf auch das Aufspüren neuer Fotos und wie sogenanntes Grooming kontrolliert werden kann. Damit sind Anmachversuche von Erwachsenen bei Kindern im Netz gemeint. Die Durchleuchtung bezieht sich dabei auf ein bestimmtes Kommunikationsmuster. Eine auf künstliche Intelligenz basierende Software versucht, eine Wahrscheinlichkeit zu errechnen, mit der sich Erwachsene einem Kind nähern wollen. Das Tool steht aber im Verdacht, bei unbedenklichen erotischen Flirts bei Dating-Apps wie Tinder auch anzuspringen. Für Patrick Breyer ziehen die Vorschläge letztlich das Ende eines digitalen Briefgeheimnisses nach sich.
Anbieter dürfen jede E-Mail, jede Messenger-Nachricht flächendeckend in einem fehleranfälligen Verfahren nach verdächtigen Inhalten durchsuchen und an die Polizei melden. Das ist so, wie wenn die Post jeden Brief öffnen und kontrollieren würde, ob vielleicht was Verbotenes drinstehen könnte. Googles Gmail und Microsofts Outlook.com, die schon bisher Privatnachrichten illegal durchleuchten, werden sich bestätigt fühlen. Facebook, das die Durchleuchtung privater Messenger-Nachrichten in der EU gerade erst ausgesetzt hat, wird sie wieder aufnehmen.
Breyer befürchtet den Dammbruch, der den Weg zur Durchleuchtung nach File-Sharing-Inhalten oder der Überwachung persönlicher Geräte wie Smartphones ebnen könnte. Erst vor kurzem sprachen sich schließlich auch die EU-Länder dafür aus, eine Entschlüsselung verschlüsselter Dienste wie Signal oder WhatsApp ins Auge zu fassen, um Ermittlern die Arbeit zu erleichtern. Die CDU-Abgeordnete Dupont vertraut hingegen auf einen maßvollen Kompromiss, da auch das Parlament seinerseits Schranken setzen will.
Bereits die Parlamentsposition enthält eine Menge zusätzlicher Garantien, die wir natürlich aufgrund der besonderen Anforderungen im Bereich des Datenschutzes brauchen, wie beispielsweise eine feste Aufbewahrungsfrist, eine vorherige Datenschutzfolgeabschätzung, die Konsultation der jeweiligen Datenschutzbehörden und deren Genehmigung sowie zahlreiche verwaltungsrechtliche und auch gerichtliche Rechtsbehelfe bei den Meldepflichten. Zusätzlich ist die temporäre Ausnahme begrenzt bis auf das Jahr 2022.
Zur Abstimmung wird es wohl im April kommen. Dann wird auch ein neuer Vorschlag der Kommission erwartet, der eine permanente Lösung bieten soll. Der Kampf gegen Missbrauch im Netz bleibt also Thema in Brüssel, zumal die großen digitalen Gesetzespakete DSA und DMA ebenso noch verhandelt werden. Der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner sieht in diesem Rahmen die Frage nach dem Kampf gegen Missbrauchsdarstellungen wieder auf der Tagesordnung.
Die größere Frage, die dieses Thema aufwirft, ist natürlich, wie generell große Plattformen und Player in der digitalen Welt reguliert sind, wie die Aufsicht organisiert wird, welche Transparenz es darüber geben muss und tatsächlich auch, wie die Zusammenarbeit zwischen Sicherheitsbehörden und Internetplattformen aussehen wird. All das muss im Digital Service Act in den Verhandlungen dazu auch grundsätzlich neu geregelt werden.
Der FDP-Europaabgeordnete Moritz Körner im Beitrag von Paul Vorreiter über die Debatte über Zugriffsmöglichkeiten im Internet im Kampf gegen sexualisierte Gewalt gegen Kinder. Damit endet die Sendung Europa heute. Nach den Nachrichten folgt Tag für Tag mit meiner Kollegin Christiane Florin. Auch dort geht es um sexualisierte Gewalt, und zwar in der evangelischen Kirche. Mein Name ist Katharina Peetz. Danke für Ihr Interesse.